Dieser Podcast wird präsentiert vom Verkehrshaus der Schweiz in Luzern. Entdecken Sie die neue Ausstellung Rheinhäfen, unser Tor zur Welt.
Das ist Quantensprung. Ein Podcast der NZZ über Forschung, die bewegt. Es ist der Traum aller Fußballer. Der größte Wunsch der Trainerteams, die Hoffnung aller Fans, ein Weltmeistertitel. Champions of the World! Seit 1930 kämpften über 80 Nationen in 22 Weltmeisterschaften um diesen Pokal. Seit letzter Woche spielen wieder 48 Mannschaften in den USA, Kanada und Mexiko um den Fußball-Weltmeistertitel 2026. Seit Jahren wird der Fußball immer professionalisierter, immer weniger wird dem Zufall überlassen. Jeder Spielzug wird analysiert. Das Spiel wirkt fast schon robotisiert. Das kann man nun gut oder schlecht finden. Aber diese Entwicklung ist nun einmal da. Und um auf dem höchsten Niveau zu bestehen, müssen sich Mannschaften wissenschaftlicher Methoden bedienen.
Ich durfte mit einem ETH-Professor sprechen, der die Analysten der Schweizer Nationalmannschaft berät. Und er entwickelt Datenanalyse-Algorithmen, die die Analysten unterstützen.
Dieser Professor heißt Ulrich Brandes. Und wenn er nicht gerade die Schweizer Nationalmannschaft in ihrer Taktik berät, unterrichtet er die nächste Generation an professionellen Fußballanalysten.
Also ich habe mir 2021 überlegt, dass ich im Frühjahr 2022 eine Vorlesung anbieten wollte über Fußballdaten. Ich habe sie dann Soccer Analytics genannt, damit niemand denkt, dass es American Football ist.
Soccer Analytics ist eine der beliebtesten Vorlesungen an der ETH Zürich. Auch der Chefanalyst der Schweizer Nationalmannschaft schaut manchmal vorbei.
Also der Kurs ist uns in diesem Semester fast um die Ohren geflogen, weil wir 700 Teilnehmer hatten.
Alle wollen lernen. Wie wird eine Mannschaft Weltmeister? Das ist Quantensprung, ein Podcast aus der Wissenschaftsredaktion der NZZ. Jede Woche prüfen wir eine Idee, die unser Leben verändern könnte und wie aus Forschung Realität wird. Diese Woche wollen mein Kollege und Fußballfan Leonid Leiva-Ariosa und ich herausfinden, wie wir eine Mannschaft in Weltmeisterform bringen. Ganz wissenschaftlich berechnet. Ich bin Lena Waldle. Willkommen!
Als im 19. Jahrhundert die Regeln gemacht worden sind, war die Idee vom Fußball sicherlich noch ein bisschen eine andere.
Ulrich Brandes schaut nie einfach nur Fußball.
Es wurde sehr viel Ball nach vorne getragen, weil das letztlich das Ziel war, aber auch Vorwärtspässe gar nicht erlaubt war.
Er kann gar nicht anders. Der Informatiker und Sozialwissenschaftler analysiert immer auch die Taktik der Teams.
Und erst mit der Einführung des Vorwärtspasses ist dann das Kombinationsspiel aufgekommen, dass man also mehr untereinander passt, dass man über die Aufstellung versucht, nicht nur einen Dribbler nach vorne zu bringen, der dann, wenn er nicht mehr weiterkommt, den Ball abgibt an den nächsten, der es versucht, sondern dass als Mannschaft geschlossener gearbeitet wird.
Und seitdem versuchen Trainer, das Zusammenspiel ihrer Mannschaft immer weiter zu verbessern.
In dem Sinne hat man immer schon versucht, den Fußball zu berechnen, nur dass man es nicht mit mathematischen Größen gemacht hat.
Ulrich Brandes soll dabei helfen, dass diese Analyse nicht auf einem Bauchgefühl aufbaut. Seine Berechnungen basieren auf Daten. Auf Daten über jeden Spieler, jede Mannschaft und jedes Turnier.
Man kann die aber in drei Kategorien grob unterteilen. Zum einen die Wettbewerbsdaten, wann wird wo gespielt, zu welchen Zeiten, wer ist der Schiedsrichter und so weiter. Zweitens stellen auch die Vereine oder die Nationalmannschaften ihre Stammdaten ihrer Spieler zur Verfügung. Da geht es um das Alter, die Verletzungen. Und dann drittens gibt es die Daten zu den Matches, zu den Spielen selbst. Und da geht es zum einen um sogenannte Ereignisdaten, was im Spiel passiert, wie viele Pässe gespielt werden. Ne? Pro Spiel werden 2000 bis 3000 Pässe gespielt. Wie viele Fouls, wie viele Einwürfe, Eckbälle, Schüsse aufs Tor, gelbe Karten, rote Karten, all diese Dinge werden dokumentiert. Und dann sind die Positionsdaten. Da wird einfach die Position der Spieler zu jedem Zeitpunkt sowie die Position des Balls getrackt. Das heißt, pro Sekunde wird die Position der Spieler 25 Mal aufgezeichnet.
Diese Daten sind die Grundlage für die Optimierung der Teams. Und Leonid und ich haben uns überlegt, wie wir auf Basis dieser Daten eine wissenschaftlich geprüfte Mannschaft zusammenstellen könnten. Das beginnt zuerst mit der Auswahl der Spieler.
Also im Scouting werden ganz sicher viele datengetriebene Methoden eingesetzt, würde ich sagen. Denn Scouting ist ja auch der Bereich, in dem man unmittelbarer sieht, ob man erfolgreich gewesen ist oder nicht.
Und die Daten sollen dabei helfen, jeden einzelnen Spieler in Bestform zu bringen.
Im Bereich Athletiktraining ist es seit vielen Jahren Standard, dass Daten analysiert werden, dass Belastungssteuerung darüber gemacht wird. Man versucht frühzeitig Verletzungen zu erkennen oder Verletzungsgefahr einschätzen zu können.
Das ist die Funktion von diesen sogenannten Sport-BHs, die man sieht, wenn die Spieler nach dem Spiel das Trikot ausziehen. Damit wird vor allem die Herzrate gemessen und die gibt Auskunft darüber, wann ein Spieler einen Sprint zum Beispiel gelaufen ist.
Also die Athletiktrainer verwenden die Positionsdaten ihrer Spieler, um zu sehen, wie viele intensive Läufe haben sie gehabt, wie groß war die Belastung. Im Live-Fall konnte man sogar danach gucken, ist es so, dass die Sprints kürzer werden, die Höchstgeschwindigkeit geringer wird, wird es Zeit, jemanden auszuwechseln.
Eben diese Belastungen werden über das gesamte Spiel, aber übrigens auch im Training gemessen. Und so können die Trainer auch die Leistung, aber auch den Einsatz der einzelnen Spieler messen. Die Ernährung ist auch ganz wichtig. Dann psychologisches, mentales Training gehört auch dazu. Also wenn man Fußballprofi ist, wird wirklich nichts dem Zufall überlassen.
Nur reicht es bei einem Mannschaftssport nicht, Talente zu scouten und sie in Bestform zu bringen.
Also es ist sicher ein Irrglaube zu meinen, dass die Stars einfach Stars sind, weil sie so unglaublich gut sind, sondern sie müssen natürlich eingesetzt werden und deswegen sind sie eingebettet in ein System.
Es braucht ein System, in dem Spieler zu Höchstleistungen auflaufen können. Und genau das ist Ulrich Brandes Spezialgebiet. Denn aus all diesen Daten lässt sich noch etwas herauslesen. Die Taktik der Gegner und wie die eigene Mannschaft sich daran anpassen kann.
Also ich sage jetzt immer, Fußball ist mein Modellsystem, in dem ganz viele von den Dingen, die mich methodisch interessieren, vorkommen.
In seiner Forschung beschäftigt sich Brandes mit sozialen Netzwerken. Aber eben nicht nur mit Social Media wie Facebook oder Instagram, sondern mit allem, was auf sozialen Beziehungen beruht. Also mit Parteien, mit Tierschwärmen oder auch mit Mannschaften.
Und das ist etwas, was natürlich auch beim Fußball eine wichtige Rolle spielt. Es ist ja eine Mannschaftssportart. Und da kann eben Ulrich Brandes die Methoden, die er in anderen Bereichen seiner Forschung anwendet, kann er auch auf den Fußball anwenden. Dazu gehören bestimmte mathematische Techniken der sogenannten Netzwerkanalyse. Die wendet er auf die Analyse der taktischen Aufstellung von Mannschaften an zum Beispiel.
Brandes nutzt in seiner Vorlesung Fußball vor allem, um seinen Studierenden diese komplizierten Methoden möglichst unterhaltsam beizubringen. Aber gleichzeitig helfen seine Analysen auch, den Gegner beim Fußball besser zu verstehen.
Die Gegneranalyse basiert vor allem auf Videoanalyse. Das heißt, die Analysten schauen stundenlang Videos von den Spielen von ihren Gegnern. Da gibt es das Beispiel vom jetzigen Nationaltrainer Uruguays, Marcelo Bielsa. Er ist in der Fußballwelt als El Loco, also der Verrückte, bekannt, weil er eben so akribisch vorgeht. Er wurde, als er noch Trainer vom englischen Club Leeds United in der Premier League in England war, wurde er bekannt für das sogenannte Spygate. Da ist nämlich kurz vor einem Spiel aufgeflogen, dass er einen Spion zum Training des Gegners schickte. Und als das aufgeflogen ist, hat er einfach die Flucht nach vorne gewählt, hat eine Pressekonferenz einberufen und anstatt sich zu entschuldigen, hat er einfach gestanden, dass er das eigentlich vor jedem Spiel macht. Und dann hat er gesagt, für ihn gehört das zum Job. Das ist seine Pflicht. Und dann hat er auch noch verraten, dass er, wenn er einen Gegner analysiert, für jedes Spiel des Gegners 4 Stunden mit der Videoanalyse verbringt. Das ist etwas, das veranschaulicht, eben wie zeitaufwendig diese Gegneranalyse sein kann.
Mit seinen mathematischen Methoden hat Brandes ein Tool entwickelt, das eine Ergänzung zu diesen klassischen Videoanalysen darstellt. Und mit dem man die Taktik ganzer Teams auf nur einen Blick sehen kann.
Aber ich glaube, das, was am wenigsten Standard ist von dem, was wir tun, ist die dynamische Analyse der Positionierung von Spielern.
Was Brandes den Analysten vor dem Spiel liefert, ist ein sogenannter Position Plot für alle Spieler einer Mannschaft.
Worum es geht, ist, er möchte die Position jedes Spielers einer Mannschaft zu jedem Zeitpunkt aufzeichnen, anstatt die durchschnittliche Position über die gesamte Spielzeit. Die Position des Spielers, und zwar im Verhältnis zu den Mitspielern, aufzuzeichnen. Es geht nicht darum, wo genau auf dem Platz der Spieler steht, sondern wo im Mannschaftsgefüge der Spieler jeweils steht. Und er macht das mit mathematischen Methoden.
Was Brandes den Analysten vor dem Spiel liefert, ist ein sogenannter Position Plot für alle Spieler einer Mannschaft.
Und die sehen aus wie Strichcodes für jeden Spieler, aber farbig. Jeder Spieler hat eine obere und eine untere Farbe. Die untere Farbe sagt dir, ob der Spieler ein Stürmer, ein Verteidiger oder ein Mittelfeldspieler ist. Und die untere Farbe sagt dir, ob er über links, über rechts oder durch die Mitte spielt. Zu diesen Farben kommt Brandes, indem er hat diese Videodaten. Daraus extrahiert er die Position jedes Spielers zu jedem Zeitpunkt. Und dann verbindet er die Punkte, die für jeden Spieler stehen, mit Linien und bildet Dreiecke, die Spieler miteinander verbinden. Dieses Dreiecksnetz, das dadurch entsteht, nennt man eine Delaunay-Triangulation. Das ist eine Unterteilung des Raums in Dreiecke. Die benutzt man zum Beispiel auch in der Biometrie, um Fingerabdrücke oder Gesichter zu erkennen. Und eben die benutzt er hier auch, um die taktische Aufstellung einer Mannschaft zu entschlüsseln.
Auf Basis dieser Dreiecke zieht Brandes Linien durch das Spielfeld und teilt das Feld in Zonen ein. Je nachdem, in welcher Zone sich ein Spieler befindet, werden ihm andere Farben zugeteilt.
Also jeder Spieler bekommt dann zwei Farben. Die eine Farbe steht dafür, wie hoch der Spieler steht, das heißt, ob er Verteidiger, Mittelfeld oder Stürmer ist. Und die untere Farbe steht dafür, ob er über links, über rechts oder durch die Mitte spielt. Und wenn man einmal diese zwei Farben zu jedem Zeitpunkt über ein gesamtes Spiel für jeden Spieler aufzeichnet, dann sieht man auf einen Blick an diesem auf den ersten Blick sehr komplizierten Position Plot, wo dieser Spieler am häufigsten zu treffen ist, ob er auch einmal die Position wechselt, ob er vielleicht mit einem anderen Spieler die Position wechselt in der eigenen Mannschaft. Das heißt, man hat auf einen Blick einen Überblick über die Position jedes Spielers über den gesamten Spielverlauf.
Um diese Methode noch etwas zu verdeutlichen, hat Brandes sie auch anhand eines konkreten Spiels erklärt. Und zwar einem Spiel aus der WM-Qualifikation, Schweiz gegen Schweden.
Und in diesem Spiel, in der 22. Minute, ergibt sich in der Schweizer Mannschaft eine relativ ungewöhnliche taktische Positionierung. Da taucht Xhaka, das ist der Captain der Schweizer Nationalmannschaft und Nummer 10, in einer Position auf, die nicht seine typische Position ist. Also er taucht in der Abwehr auf, als wäre er Innenverteidiger. Und dann hat Brandes sich die Positionen aller Spieler von dem Anpfiff bis zur 22. Minute angeschaut, hat diese farbigen Position Plots gezeichnet. Und dann sieht man, dass die Position in der 22. Minute zwar ungewöhnlich ist, aber keine Ausnahme. Es kommt mehrere Male während des Spiels vor, vor allem bei Xhaka, weil er als Spielmacher in der Schweizer Mannschaft sich oft zurückfallen lässt, um im Spielaufbau von vorne oder von hinten, von der Abwehrreihe aus mitzuhelfen. Und das ist natürlich etwas, das man weiß, wenn man die Schweizer Nationalmannschaft genug geschaut hat. Aber wenn man jetzt plötzlich zum Beispiel im Sechzehntelfinale gegen Iran oder Ägypten spielt, die Mannschaften kennt man vielleicht nicht so gut, weil das sind Mannschaften, mit denen man als Schweizer Nationalteam nicht so oft spielt. Und deswegen sind das Situationen, in denen es hilft zu wissen, ah, dieser Spieler erfüllt diese Funktion, und dann weiß man besser, wie man diesen Spieler während des Spiels neutralisieren kann.
Brandes betont im Gespräch mit uns aber, er gibt keine taktischen Empfehlungen. Man kann seine Methode auf den Gegner anwenden und dann sieht man schneller, was gibt es für wiederkehrende taktische Muster. Und man kann so die Spielart der eigenen Mannschaft auf die des Gegners vorbereiten. Eigentlich sollte sich so eine wissenschaftlich fundierte Mannschaft doch von nichts mehr stoppen lassen. Doch trotzdem passiert während des Spiels irgendetwas. Ein Gegentor, ein unerwartetes Schiedsrichterentscheid und das Spiel kippt.
Krisen beginnen im Fußball mit dem Moment, in dem eine Mannschaft nicht mehr daran glaubt, dass sie das Spiel noch kontrolliert.
Wie bekommen wir die Mannschaft da nun wieder raus? Wir sind gleich zurück.
Die Schweiz ist ein Binnenland und doch mit den Weltmeeren verbunden. Der Rhein ist unser Zugang zu den wichtigsten Handelswegen Europas. Die neue Ausstellung Rheinhäfen – Unser Tor zur Welt im Verkehrshaus macht diese Verkehrsdrehscheibe erlebbar. Jetzt entdecken, ab 26. Juni im Verkehrshaus in Luzern.
Wir haben ein Verfahren entwickelt, mit dem wir eine Krise objektiv beschreiben können. Also das lässt sich aus den Daten herauslesen.
Darko Jekautz ist Sportpsychologe am Karlsruher Institut für Technologie und forscht zu Krisen im Fußball und Emotionen im Sport.
Sport im Allgemeinen ist eine Arena, in der wir Emotionen analysieren können. Das ist sozusagen so wie ein Experiment im Live. Durch die Rahmenbedingungen, durch die Spielregeln entstehen auf eine ganz natürliche Art und Weise Emotionen, entwickeln ihre Dynamik.
Jekautz hat eine Methode entwickelt, mit der er berechnen kann, wie Emotionen entstehen und wie sie sich dann auch auf andere ausbreiten. Und zwar Emotionen von Siegessicherheit bis hin zu kompletter Verzweiflung.
Ich hätte nicht gedacht am Anfang, als wir daran gearbeitet haben, dass uns das gelingen wird, dass es so präzise funktionieren wird. Ja, ein mathematisches Modell zu entwickeln, das solche komplexe Handlungen vorhersagen kann.
Mit seinem Modell konnte Jekautz mit ziemlicher Sicherheit vorhersagen, welche Trainer noch während der laufenden Saison entlassen werden.
Dadurch, dass Emotionen sich ausbreiten und dass man sozusagen auf einer gleichen emotionalen Welle ist, denken fast alle Menschen auf eine ähnliche Art und Weise und fühlen das Gleiche. Aber das macht dann auch für uns das Ganze vorhersagbar. Wir können nicht so vorhersagen, was denkt der Einzelne, sondern wir können so diese große Welle praktisch vorhersagen und daraus schließen, wie die Personen handeln werden.
Und diese Berechnung lässt sich auch auf ein einzelnes Spiel übertragen.
Eine Mannschaft kippt meist nicht wegen eines Gegentors. Sie kippt, wenn aus einem Gegentor ein psychologisches Signal wird. Also jetzt verlieren wir die Kontrolle. Und dann verändert sich die Wahrnehmung im Team. Also Spieler werden vorsichtiger, der Aufmerksamkeitsfokus verengt sich. Einfache Entscheidungen werden schwieriger.
Dieses Gefühl der Unsicherheit, das breitet sich dann von einem Spieler auf die anderen aus. Und es entsteht daraus eine Abwärtsspirale, aus der die ganze Mannschaft erstmal wieder rauskommen muss. Und dazu empfiehlt der Sportpsychologe Achtsamkeitstraining.
Eine Mannschaft kommt wieder on track, wenn sie vom Katastrophenmodus in den Handlungsmodus zurückfindet. Ja, der Trainer muss Komplexität reduzieren, der Captain muss Ruhe und Orientierung auf dem Feld geben und die Mannschaft muss sich auf kleine, kontrollierbare Handlungen konzentrieren.
Unsere wissenschaftlich geprüfte Mannschaft hat ihre Krise zum Glück überstanden. Sie hat 90 Minuten durchgehalten und steht jetzt vor einer letzten großen Hürde, dem Elfmeterschießen. Und auch das hat Ulrich Brandes mathematisch vermessen.
Über den Zeitraum von 10 bis 12 Jahren haben wir etwa 50.000 Elfmeter aus ganz Europa gesammelt, die im Spiel stattgefunden haben oder in Elfmeterschießen. Und dann haben wir zunächst mal geguckt, was sind die Erfolgsquoten. Und dann zeigt sich als allererstes, die Erfolgsquote im Spiel ist höher als im Elfmeterschießen.
Was Brandes zum Elfmeterschießen rausgefunden hat, ist, dass ein Mythos über das Elfmeterschießen nicht stimmt. Nämlich, dass die Mannschaft, die zuerst schießt, einen Vorteil hat oder dass die Mannschaft, die zuerst schießt, eher gewinnt. Das stimmt nicht. Das hat seine statistische Analyse ergeben. Das heißt aber nicht, dass das Elfmeterschießen komplett eine Lotterie wäre, wie man auch so oft hört, sondern er hat mir gesagt, dass natürlich Eine Mannschaft, die bessere Elfmeterschützen hat, wird wahrscheinlich immer noch eine höhere Wahrscheinlichkeit zu gewinnen haben. Auch, dass die Spieler, die während des Spiels schießen, im Spiel häufiger treffen als im Elfmeterschießen. Das ist auch wieder ein Hinweis darauf, dass das Elfmeterschießen schwieriger ist durch diesen Druck, den man hat und die Müdigkeit nach dem langen Spiel. Und dass die meisten Schüsse von den Schützen verschossen, also daneben geschossen werden. Und das ist auch interessant, weil häufig werden nach dem Elfmeterschießen die Torhüter gefeiert als Helden, wenn sie einen Schuss parieren. Aber in der Wirklichkeit ist es statistisch so, dass die meisten Schüsse einfach daneben gehen.
Leonid und ich werden jetzt noch weiter darüber grübeln, wie wir unsere imaginäre, wissenschaftlich geprüfte Mannschaft weiter optimieren könnten. Währenddessen kümmert sich Ulrich Brandes um die Schweizer Nationalmannschaft. Denn er ist für die nächsten Wochen im Teamquartier in San Diego. Leonid, es wird wirklich alles versucht, um die Mannschaft datenbasiert zu optimieren. Nur wie viel macht diese Analyse am Ende wirklich aus?
Die spielt sicher eine Rolle, aber es ist schwer zu quantifizieren, wie viel sie ausmacht. Am Ende müssen die Spieler die Vorgaben der Trainer, die wiederum Inputs von den Analysten bekommen haben, selber umsetzen. Es ist nicht so, dass ein Star alleine eine Mannschaft zum Weltmeistertitel führen kann. Alle müssen wirklich zusammenspielen. Es gibt viele Mannschaften, die Superstars hatten und trotzdem nie eine Weltmeisterschaft gewonnen haben.
Sind denn Trainer, die mehr Wert auf die Taktik legen, erfolgreicher?
In den letzten Jahren ist es wirklich so, dass Trainer, die dafür bekannt sind, dass sie wirklich obsessiv sich mit Taktik beschäftigen, sehr erfolgreich gewesen sind. Ein gutes Beispiel ist Pep Guardiola, der bei Barcelona, beim FC Bayern München und zuletzt in Man City, in Manchester, in England, sehr erfolgreich gewesen ist. Viele sagen, er ist der beste Trainer der Welt und er ist einer, der sehr viel Wert auf taktische Analyse und taktische Vorbereitung legt.
Das klingt alles wahnsinnig overengineered. Kommt da am Ende überhaupt noch ein spannendes Spiel raus, wenn man versucht, das alles so zu berechnen und mathematisch zu zerlegen?
Es gibt tatsächlich viele Leute, die ein bisschen nostalgisch sind, die sich den alten Fußball zurückwünschen, wie der früher war, voller Überraschungen, voller Emotionen. Ich würde sagen, im Fußball steckt, auch im modernen Fußball steckt immer noch viel Emotion und Überraschung. Aber ich stimme auch ein bisschen mit diesen Nostalgikern überein, dass die Spiele immer voraussehbarer werden, weil die taktischen Vorgaben der Trainer so streng zum Teil sind und die Spieler sich so diszipliniert dran halten, dass man relativ genau, wenn man genügend Fußball geschaut hat, vorhersehen kann, was wird als nächstes passieren. Aber natürlich gibt es nach wie vor diese überdurchschnittlich talentierten Spieler, die Kreativen, die Magier, wie man sie auch nennt, die dann einen Einfall haben, die einfach was Neues probieren. Und das sind dann die Momente, die einen dann vom Stuhl reißen, wo man wieder den Fußball in seiner ganzen Schönheit genießt.
Übrigens, Ulrich Brandes hat auf Basis von Wettquoten auch noch berechnet, wie groß die Chancen der Schweiz stehen, Weltmeister zu werden. Insgesamt, sagt er, liegt die Wahrscheinlichkeit bei ungefähr 2,5%. Wir wünschen viel Spaß beim Mitfiebern. Das war Quantensprung, ein Podcast über Forschung, die bewegt. Ihr könnt Quantensprung nicht nur hören, sondern auch lesen. Im Newsletter findet ihr die wichtigsten Fakten aus dieser Folge auf einen Blick und zusätzlich noch weiteren Lesestoff. Den Link findet ihr in den Shownotes. Ich bin Lena Waldle. Wir hören uns wieder nächste Woche.